Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Der Vertrauensverlust war enorm, die Anschuldigungen wogen einfach zu schwer. Monatelang waren die Vorgänge im Bistum Limburg das bestimmende Thema in allen Debatten in der Kirche und noch weit darüber hinaus. Vor wenigen Wochen jetzt hat Papst Franziskus mit der Annahme des Rücktrittsgesuchs von Bischof Franz-Peter Thebatz von Elst ein vorläufiges Ende unter die Affäre im Bistum Limburg gesetzt. In Domradio das Thema Limburg und die Folgen, die Bischöfe, das Geld und die Zukunft, wollen wir heute über die Konsequenzen aus der Affäre sprechen, über das, was daraus folgt. Wir fragen, wie kann man denn wertig und zugleich nicht übertrieben bauen? Wie steht es um die Transparenz der Finanzen in der Kirche und wie geht es überhaupt weiter mit der Kirche in Deutschland? Das erwartet Sie in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon ist Matthias Friebe. Schön, dass Sie dabei sind. Das Domradio-Thema pünktlich um 12 Uhr wurde am 26. März in Rom und in Limburg gleichzeitig bekannt gegeben, dass Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch von Bischof Franz-Peter Thebatz von Elst angenommen hat. Damit ist vorerst ein Schlussstrich unter die Affäre rund um den Bau des Diözesanzentrums St. Nikolaus auf dem Limburger Domberg gezogen worden. Gleichzeitig setzte der Papst bis zur Wahl eines neuen Bischofs einen apostolischen Administrator ein. Weihbischof Manfred Grote aus Paderborn, der schon die Prüfungskommission zur Untersuchung der Bautätigkeiten geleitet hatte, übernimmt übergangsweise die Leitung des Bistums. Er hofft darauf, also hat er uns im Domradio-Interview erklärt, dass ein Neuanfang gelingen kann und gemeinsam das Vertrauensverhältnis wiederhergestellt werden kann.
In diesem Sinne habe ich das verstehen wollen, dass ich die Bemühungen, die bereits jetzt eingeleitet worden sind und ich meine auch mit gutem Erfolg eingeleitet worden sind, dass ich sie mit meinem bischöflichen Amt unterstützen möchte und das eben auch in der Form eines Neubeginns, weil jetzt mit mir ein neuer Bischof auch in die Verantwortung hineingenommen worden ist, um diese Aufgabe des Brückenbauers und der Integration wesentlich mit seinem Amt und mit seiner Person auch zu unterstützen, zu stärken.
Zu seinem Vertreter hat Weihbischof Grote den bisherigen Generalvikar Wolfgang Rösch ernannt. Beide gemeinsam wollen diesen Neuanfang wagen. Für Grote kommt diese Ernennung in eine Zeit, in der eigentlich sein Ruhestand angestanden hätte. Vor wenigen Tagen hat er sein 75. Lebensjahr vollendet und dazu dem Papst sein Rücktrittsgesuch vom Amt des Weihbischofs und dem Paderborner Erzbischof das Gesuch für den Rücktritt vom Amt des Dompropstes eingereicht. Jetzt aber die neue Aufgabe in Limburg, ambivalente Gefühle bei Weihbischof Grote.
Zum einen ist es natürlich etwas, was auch beglückt, wenn der Heilige Vater und die Bischofskongregation einen mit einem solchen Auftrag noch einmal versehen und einem diese Aufgabe auch zutrauen.
Zum anderen, so sagt er im Domradio-Gespräch weiter, ist er sich aber auch der Wichtigkeit und Schwierigkeit seiner neuen Aufgabe bewusst. Das vollständige Gespräch mit Weihbischof Grote finden Sie auch bei uns im Internet auf domradio.de. Und hier in der Sendung Domradio das Thema fragen wir jetzt gleich nach der Transparenz der Finanzen und der kirchenrechtlichen Bestimmungen zur Kontrolle. Wir sprechen heute über die Konsequenzen, die man aus den Vorfällen in Limburg zieht in der Kirche und vielleicht auch ziehen muss. Wir sprechen aber auch über bestehende Strukturen und Mechanismen und wollen einiges erfahren über Abläufe und Zusammenhänge in der Kirche. Zum Beispiel beim Thema Kontrolle und Überwachung, besonders was Kontrolle von Geldern angeht. Was ist eigentlich geregelt im Kirchenrecht? Was ist da vorgesehen? Fragen dich an Professor Georg Bierrichter, er ist Kirchenrechtler an der Universität Freiburg. Guten Tag, Herr Professor.
Guten Tag, Herr Friebe.
Professor Bier, aus der Wirtschaft kennt man Aufsichtsräte. Gibt es sowas Ähnliches eigentlich in der Kirche?
Ja, im Blick auf die Vermögensverwaltung gibt es etwas Vergleichbares, sich auch anders strukturiert, aber etwas Vergleichbares. Das ist der Vermögensverwaltungsrat, der in jeder Diözese vom Bischof eingesetzt werden muss und der dafür zuständig ist, nach Weisung des Bischofs Haushaltspläne zu erstellen und auch deren Einhaltung zu kontrollieren.
Wenn man den Prüfbericht zur Diözese Limburg liest, dann wird dort von einem Umgehen der Strukturen der Kirche gesprochen. Es wird ein Umgehen der Kontrolle auch vorgeworfen. Ist das denn überhaupt so einfach möglich, an diesen Kontrollinstanzen vorbei etwas zu machen?
Naja gut, auch in Limburg gab es, soweit man erfahren hat, ja einen Vermögensverwaltungsrat, der aus 3 Mitgliedern bestanden hat. Das Problem könnte bestehen in der Besetzung solcher Vermögensverwaltungsräte. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die eine gewisse Ferne zum Bischof haben sollen. Das ergibt sich aus rechtssystematischen Erwägungen, also aus der Stelle, wo das im kirchlichen Recht behandelt wird, aber auch aus anderen Bestimmungen. Wenn hier ein Gremium eingerichtet werden soll, das über Ausgaben beschließen soll, das die Einhaltung des Etats überwachen soll, dann muss sich das um ein Gremium handeln, das nicht zu eng am Bischof ist, das insbesondere auch nichts mit den Ausgaben selbst zu tun hat. Da ist in vielen deutschen Diözesen, nicht nur in Limburg, oft das Problem, dass die gebotene Distanz der Mitglieder von der Bistumsleitung nicht immer gegeben ist. Es ist in vielen Diözesen üblich, dass in diesen Vermögensverwaltungsräten Mitarbeiter der Kurie sitzen, oft Mitglieder sogar des Domkapitels. Und dadurch entsteht eine Nähe, die ungut sein kann. Und mir scheint, dass das auch in Limburg ein Stück weit das Problem gewesen ist, dass die drei Herren, um die es da ging, ja auch gesagt haben, ja, sie hätten ja dem Bischof da auch nicht widersprechen können. Nun ist es genau ihre Aufgabe, nicht dem Bischof zu widersprechen, aber sehr genau hinzugucken, was da geschieht und was da gemacht wird. Und dann auch deutlich zu sagen, wenn sie der Meinung sind, dass bestimmte Ausgaben oder bestimmte Pläne, den Haushalt zu verwalten, nicht sinnvoll sind. Da hilft natürlich diese Distanz, die vom Gesetzgeber gewollt ist, die aber in der Praxis nicht immer so genau eingehalten wird. Nicht was die Kirchensteuerräte angeht, da ist es eigentlich relativ klar, aber was die Vermögensverwaltungsräte angeht.
Herr Professor Bier, Sie sind Kirchenrechtler, lassen Sie uns noch einen Blick wirklich ins Kirchenrecht hineinwerfen. So ein Bischof leitet die Diözese, er hat auch das Lehramt inne, ist also der oberste Hirte seines Bistums. Für die Verwaltung hat er noch einen Generalvikar, der quasi die Verwaltungsbehörde leitet. Aber wie kann man denn vielleicht auch aus eigenem Interesse der beiden Bischof und Generalvikar, wie werden die beiden denn überwacht eigentlich?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn wir jetzt mal vom Vermögensrecht weggehen, dann gibt es ein Kontrollorgan in dem Sinne hier nicht. Es wird davon ausgegangen, dass die Bischöfe eine gute Arbeit machen. Der Generalvikar sollte natürlich von seinem Bischof überwacht werden, begleitet werden in seiner Arbeit. Der Bischof selbst, da ist die Überwachung nicht sehr ausgeprägt. Der Metropolit, also der Bischof der Erzdiözese, zu deren Provinz dann bestimmte Diözese gehört, der hat gewisse Aufgaben, die sind aber nicht sehr stark. Immerhin könnte er, wenn ihm Dinge zu Ohren kommen, die für eine nicht angemessene Leitung der Diözese sprechen, Meldung an den apostolischen Stuhl machen, er wäre dazu sogar verpflichtet. Die Frage ist allerdings, ob er so ein Amt effektiv wahrnehmen kann, wenn er eigentlich keinerlei Visitationsrechte, also Überwachungsrechte hat, sondern wenn er im Wesentlichen auch nur nach dem gehen kann, was er vielleicht aus der Presse erfährt oder was er erfährt, weil ihm da jemand Informationen gibt. Also es gibt jetzt nicht so eine regelmäßige Überprüfung, die da von Rechts wegen immer stattfindet, die dem Metropoliten dann erlauben würde, genauer zu sehen, was da in der einzelnen Diözese läuft.
Wie groß ist rechtlich der Einfluss von Rom, vom Vatikan, den Kongregationen auf die Bistümer? Gibt es da im Kirchenrecht irgendwelche Paragraphen, die über Abhängigkeitsverhältnisse von Rom und den Bistümern?
Nein, also so direkte Abhängigkeiten gibt es nicht. Selbstverständlich sind die römischen Behörden in einzelnen Fällen dann auch wieder Organe, die sich anschauen, was da geschieht. Es gibt einen regelmäßigen Besuch der Bischöfe eines Landes in Rom. Da sollen die vortragen, was in den Diözesen läuft. Da werden auch Berichte verfasst, die an die jeweils zuständigen Kongregationen übermittelt werden. Von daher ist das ein gewisses Instrument der Kontrolle oder Überwachung, aber es gibt jetzt kein Dikasterium, was jetzt regelmäßig da tatsächlich genau hineinschaut. Also die Dikasterien sind dann da auch auf das angewiesen, was ihnen aus den Diözesen berichtet wird. Also sie leben von den Informationen, die ihnen gegeben werden, die sind jetzt nicht selber aktiv und forschen nach. Also das System geht davon aus, dass die Bischöfe eine ordentliche Arbeit machen, dass gegebenenfalls Meldung erstattet wird, wenn das nicht der Fall ist, aber es gibt keine vorausschauende Nachforschungen.
In den allermeisten Fällen funktioniert es ja auch in der Verwaltung der Bistümer. Haben Sie den Eindruck, das wäre meine letzte Frage aus kirchenrechtlicher Perspektive, dass das etwas ist, an dem man arbeitet in Rom oder anderswo, diese Verhältnisse vielleicht anders zu regeln?
Es wird ja eher bemängelt, dass allzu viel römischer Zentralismus in der Kirche vorherrscht. Und es gibt eigentlich, wenn dann, eher Bestrebungen, die Bischöfe doch eigenverantwortlicher zu stellen und ihnen mehr Möglichkeiten zu geben, das zu tun, was sie für richtig halten. Die Kehrseite dieser Medaille ist natürlich, dass dann eher, wenn überhaupt Tendenzen da sind, sowas wie Überwachung zurückzufahren. Wobei man geht eigentlich davon aus, dass das nicht nötig ist, beziehungsweise man geht davon aus, dass die Bischöfe gute Arbeit machen. Von daher gibt es auch von Rechts wegen einen Vertrauensvorschuss. Rechtlich ist dann einzugreifen, wenn bekannt wird, dass Bischöfe ihren Aufgaben nicht in angemessener Weise nachkommen. Es gibt keine vorgängige, regelmäßige Kontrolle. Und dass sich an diesem rechtlichen Verhältnis etwas verändert, das ist mir nicht bekannt.
Von Professor Bier haben wir gerade schon gehört, was kirchenrechtlich vorgesehen ist an Kontrolle und Überwachung. Wir machen es jetzt konkret im Domradio-Thema und blicken hier nach Köln. Wie transparent werden denn die Geschäfte geführt? Wie findet Überwachung statt? Diese Fragen haben wir im Domradio Norbert Feldhoff gestellt. Er ist Dompropst und war lange Jahre auch der Kölner Generalvikar. Im Interview sagt er, in den Kontrollgremien säßen nur durch den Erzbischof berufene Menschen, aber...
Das sind verantwortungsvolle Menschen. Das sind keine Weicheier. Und die haben eine Verpflichtung, wenn es denn sein muss, auch einem Bischof zu widerstehen in diesen Fragen. Ein Bischof muss sich darauf verlassen, dass die Kontrollgremien ihren Auftrag ernst nehmen und erfüllen, sonst werden sie schuldig. Die Berufung durch den Bischof nach außen kann das wirken wie ein Klüngel, gebe ich zu, aber meine Erfahrung in Köln ist eine andere.
In allen Debatten um kirchliche Transparenz ging es immer wieder auch um die Beteiligung von Laien in diesen Überwachungsgremien. Aus der Kölner Praxis berichtet Norbert Feldhoff.
In Köln im Verwaltungsrat sind natürlich Laien drin, im Domkapitel geht das nicht. Im Kirchensteuerrat sind fast ausschließlich Laien, und zwar gewählte Laien drin. Ob man das noch weiter verbessern kann, kann ich im Moment nicht sagen, aber ich bin nicht gegen Laien, sondern wenn man da noch mehr reinholen kann, ist auf jeden Fall gut.
Alle Finanzen vollständig offenzulegen, auch diese Forderung tauchte im Rahmen der Causa Limburg auf. Viele Bistümer haben ihre Zahlen auf den Tisch gelegt. Das würde Dompropst Feldhoff auch begrüßen. Er sagt dazu,
es würde viel Misstrauen beseitigen. Allerdings erfordert es auch sehr gute Argumentation, wenn man bedenkt, für die Altersversorgung der Priester muss Geld zurückgestellt werden. Wie viel das im Moment in Köln ist, weiß ich nicht. Aber das war schon zu meiner Zeit einige 100 Millionen Euro. Die sind notwendig, die Priester im Alter zu versorgen und auch den beamtenähnlich angestellten Menschen zu garantieren, dass bis zum Tod der Witwe auch die Pension gezahlt werden kann. Das sind große Summen und da sind Schwierigkeiten.
Der Kölner Dompropst und ehemalige Generalvikar Norbert Feldhoff war das im Domradio-Interview zur Transparenz kirchlicher Finanzen in Köln. Auch hier gilt natürlich, das vollständige Interview gibt's im Netz auf domradio.de. Domradio, das Thema. 31 Millionen, diese Zahl geht in die Geschichte ein und wird unvergessen bleiben, die Kosten für das diözesane Zentrum St. Nikolaus auf dem Limburger Domberg. Jetzt geht es hier in Domradio das Thema aber nicht um den Bau von Limburg, sondern um kirchliche Architektur und Bauvorhaben insgesamt. Alvin Bertram ist Architekt und spezialisiert auf kirchliche Bauprojekte. Er hat im Domradio-Gespräch verraten, was das Besondere an kirchlichen Aufträgen ist.
Kirchliche Projekte sind in der Regel immer Objekte des Denkmalschutzes aller Stilepochen, Bauwerke meist von überregionaler Bedeutung. Kulturdenkmäler in dem Zusammenhang sind zu erwähnen, von besonderem Rang bis hin zu Weltkulturerben. Materialien und Bauausführungen an diesen historischen Gebäuden sind natürlich in der Regel von daher schon etwas teurer als bei profanen Bauobjekten.
Bei kirchlichen Bauprojekten gelte das, was auch bei profanen Bauten selbstverständlich ist, nämlich die Verantwortung für spätere Generationen, nur aber jetzt verstärkt, sagt der Architekt.
Jede Generation, denke ich, hat die Aufgabe, das ihr anvertraute Gut, Bauprojekte kirchlicher Art, zu schützen und auch zu erhalten. Dies ist meines Erachtens eine Generationsverpflichtung, denn keine Investition zum ständigen Bauunterhalt zu tätigen, heißt letztlich nicht Geld einsparen, sondern Kosten in noch größerem Umfang auf spätere Zeit zu verschieben.
Weil Bauvorhaben in und für die Kirchen eigentlich immer unter Kriterien des Denkmalschutzes beleuchtet werden müssen, kommt dem auch eine ganz herausgehobene Stellung zu.
Dem Denkmalschutz messen wir natürlich großen Anteil zu, vor allem dem kirchlichen Denkmalschutz, natürlich auch den staatlichen Fachbehörden. Nicht nur die Fachberatung vor Ort in vielen Fragen der Ausführung von Anfang an, das heißt bereits bei der Planung und der Kostenermittlung.
Eine besondere Herausforderung beim Bauen ist, ein Objekt wertig, also qualitativ so gut zu bauen, dass nicht schon nach kurzer Zeit Kosten für Renovierungen und Sanierungen anstehen. Dazu meint der Architekt:
Die Qualitätsansprüche an die Ausführung stellt meist das kirchliche Objekt selbst, weniger der Auftraggeber. Also das heißt, gute handwerkliche Ausführung sorgt natürlich auch für Nachhaltigkeit, für Langlebigkeit. Das setzt aber auch voraus, dass man keine übersteigenden Ansprüche an architektonische, zum Beispiel Selbstverwirklichung hat, sondern dem Bauwerk selbst Respekt zollt mit sinnvoller und notwendiger Baumaßnahme und Bauunterhaltung.
Das gelte dann sowohl für Bauhaben an Kirchen als auch bei profanen Gebäuden der Kirchen wie Altenheimen, Verwaltungsgebäuden oder Kindergärten. Aber unter diesen ganzen Herausforderungen, wie kann es dann gelingen, das kirchliche Bauprojekt?
Von Anfang an eine ordentliche, detaillierte Kostenplanung, Kostenberechnung und natürlich auch Hochrechnungen während der Baumaßnahme, damit man bei unvorhergesehenen Dingen des baulichen Objektes auch Änderungen vornehmen kann, gegensteuern kann, um mehr Kosten zu vermeiden oder zu verringern.
Und dann kann es gelingen, so ein kirchliches Bauprojekt, meint der Architekt Alwin Bertram bei uns im Domradio-Interview. Gemeinden werden größer, die Verwaltungsarbeit mehr, gleichzeitig steigt auch der moralische Anspruch an Priester, Bischöfe und all diejenigen, die in kirchlichen Strukturen Verantwortung übernehmen. Immer häufiger werden Seminare angeboten, bei denen sie lernen können, richtig zu führen. Die Seminare tragen dann meist Titel wie Führungsentwicklung für Leiter von Seelsorgeeinheiten. Ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist Dr. Andreas Ammann. Der Soziologe und Organisationsberater leitet Seminare dieser Art und ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Dr. Ammann.
Guten Tag, grüß Sie, hallo.
Herr Dr. Ammann, welche Priester kommen denn zu Ihnen und lassen sich beraten und anleiten in den Seminaren?
Also meistens sind das Pfarrer, die gelernt haben in ihrer Ausbildung eine Pfarrei zu leiten und jetzt vor der Aufgabe stehen, plötzlich einen Pfarrverband zu leiten mit bis zu 5 Pfarreien, mit vielen Pfarrgemeinderäten, einem Pfarrverbandsrat und die dann sagen, mit den üblichen Bordmitteln, die wir so in der Ausbildung mitbekommen haben, kann ich das gar nicht kompetent leiten, da bin ich richtig überfordert. Und die suchen sich dann auch auf Anraten des Ordinariats in München zum Beispiel, wo ich das mache, Unterstützung und kriegen dann auch mit anderen Kollegen so ein Angebot zu sagen, 12 Tage, in denen du in einem Jahr genau diese Führungsfunktion reflektieren kannst und Antworten auf die Fragen finden kannst, zusammen mit anderen, die einfach anstehen bei der Bildung eines Pfarrverbands.
Welche Herausforderungen sind das denn, denen sich die Priester gegenübergestellt sehen?
Also ich versuche es mal auf 3 zu bringen. Das eine ist, dass sie immer mehr damit konfrontiert sind, nicht mehr Seelsorge alleine machen zu können, also nicht mehr der Seelsorge direkt vor Ort zu sein, sondern vielmehr Ermöglicher von Seelsorge zu sein, also dafür zu sorgen, dass kompetente pastorale Mitarbeiter oder auch Ehrenamtliche immer mehr die Tätigkeiten machen, die sie früher gemacht haben. Und das verändert schon den Fokus natürlich, weil sie dann sagen, ich muss mich ein Stück zurückziehen und muss mehr meine pastoralen Mitarbeiter entwickeln, schulen, einführen und auch begleiten. Das ist für viele schon eine große Herausforderung, weil sie dann ein Stück in so eine Identitätskrise kommen und sagen, angetreten bin ich mit unter anderen Voraussetzungen. Die zweite Herausforderung, die ich sehe oder die wir sehen, liegt darin, dass sie immer mehr Veränderungsprozesse gestalten müssen, weil so ein Zusammenwachsen von 5 Pfarreien, gerade auf dem Land zum Beispiel, das ist ja gar nicht so einfach. Da geht es ja richtig, neudeutsch würde man sagen, um so Merger- und Fusionsprozesse, die ganz viel mit Kulturen zu tun haben, die da aufeinandertreffen, mit gewachsenen Strukturen, die sich plötzlich verändern müssen. Das ist die zweite Herausforderung, also vielmehr in so Veränderungsprozesse zu gehen und sie zu begleiten. Und das dritte finde ich fast das Allerwichtigste, dass sie in all dem, was ihnen da führungsmäßig oder führungstechnisch bevorsteht, so die Sorge um sich selbst nicht verlieren. Diese Cura Sui zu sagen, in all dem brauche ich auch ein Bild davon, dass ich eigentlich da angetreten bin als spiritueller Mensch und da auch schaue, dass meine Werte und auch meine Geistlichkeit nicht in all diesen Verwaltungstätigkeit zerrieben wird. So, diese drei Herausforderungen sehen wir meistens.
Wenn Sie diese Aufgaben und Herausforderungen so beschreiben, inwieweit geht es dann auch tatsächlich um die Art zu führen, um den Führungsstil?
Also Im weiteren Sinne geht es ja um drei Dinge. Es geht irgendwie darum zu sagen, ich brauche Handwerkszeug. Ich muss wissen, wie ich mit Zielen führe, wie ich Strategien entwickle, wie ich also pastorale Konzepte entwickle und umsetze. Dann brauche ich irgendwie auch ein gutes Bild davon, wie ich Dinge, wie ich Situationen wahrnehme, also wie ich überhaupt die Komplexität, in der ich so als Leiter eines großen Pfarrverbands mich wiederfinde, überhaupt wahrnehme. Also wer hat da welchen Einfluss und wie muss man den behandeln und den behandeln? Und das Dritte, es geht ganz viel auch um die Haltung. Also die Haltung zu sagen, dieses Bild von früher, dass der Pfarrer einfach sagt, was getan wird und die Räte sind dann nur zum Umsetzen dieser Ideen da, das hat sich auch sehr verändert. Also die brauchen eine viel kooperativere, viel kollegialere Haltung und auch Werte, um das zu gestalten. Also Fähigkeiten, Wahrnehmung und Haltung. Diese drei Dinge spielen immer beim Führen zusammen. Es gibt natürlich auch so alte Bilder davon, wie ein Pfarrer zu leiten hat. Und die werden aber immer obsoleter, also immer unwirksamer an der Stelle, weil es einfach, die brauchen Ehrenamtliche und Ehrenamtliche können sie nur über Motivation führen. Also nicht mehr über Gehorsam, sondern immer mehr über Sinn, über Motivation, Energie, über Verantwortung und so. Und das braucht ein anderes Herangehen an die Menschen.
Da sind wir auch ein bisschen bei dem Anspruch an die Aufgabe und an den Dienst, das Amt eines Pfarrers. Spielt da so auch ein bisschen die moralische Komponente eine Rolle, dass es ja auch einen hohen moralischen Anspruch gibt, was ein Pfarrer alles verkörpern muss und was er nicht darf vielleicht?
Die Pfarrer stehen natürlich schon unter ganz besonderen Herausforderungen, wenn es Konflikte gibt. Da erleben wir das ganz oft. Dann sind die gegenüber der Pfarrer sehr schnell dabei zu sagen, ja, aber du als Pfarrer darfst dich doch gar nicht aufregen und darfst nicht böse sein, darfst es gar nicht so tun. Also das ist schon ein Hemmschuh zu sagen, wie soll ich denn führen können, wenn ich im Konflikt nicht auch mal auf den Tisch hauen kann oder nicht auch mal sagen kann, was ich denke, ohne gleich die moralische Keule zu bekommen, ja, aber du als Pfarrer müsstest doch viel mehr im Geiste Jesu führen. Aber was ich immer erlebe, ist, dass der Anspruch oder die innere Haltung doch eine immens hohe ist. Also, dass die Pfarrer wirklich mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, auch im Geiste Jesu zu führen. Also wirklich zu sagen, das ist eine spirituelle Tätigkeit und die will ich auch gut ausführen. Also es ist ganz selten so, dass wir Leute haben, die so eigentlich machiavellistisch versuchen, ihr Ding zu tun, ohne die anderen mit in den Blick zu nehmen. Eher umgekehrt, die bringen ein ganz hohes Über-Ich mit, ganz hohe Erwartungen an sich selber und das gilt es manchmal herunterzuschrauben und zu sagen, wenn sie führen, machen sie Fehler und das kann passieren. Und die Frage heißt, wie können sie mit Fehlern und auch nach Fehlern weiter in Kontakt bleiben mit den Leuten. Wir mindern deren hohen Ansprüche meist, also immer wieder mal und sagen, das ist eben auch Führung, Fehler machen und dann weitermachen danach.
Das kann man lernen in den Seminaren, die vom Soziologen und Organisationsberater Dr. Andreas Ammann geleitet werden. Bei ihm kann man lernen, können Priester und andere kirchliche Führungskräfte Leitung und Führung lernen. Herr Dr. Ammann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön Ihnen.
Limburg und die Folgen, die Bischöfe, das Geld und die Zukunft. Viel wurde gesprochen in den letzten Wochen und Monaten über das Bischofsamt, über das, was ein Bischof kann, darf und muss. Wir wollen das jetzt noch einmal beleuchten und zwar mit dem Freiburger Dogmatikprofessor Helmut Hoping. Der Bischof ist Hirte seines Bistums und hat das Lehramt inne. Welche Rechte und Pflichten ergeben sich denn daraus?
Ja, er hat ja nicht nur das Lehramt inne, sondern auch die Leitung und den Heiligungsdienst. Das sind die drei grundlegenden Dienste des Hirtendienstes des Bischofs. Und daraus ergibt sich eben das Anforderungsprofil eines Bischofs. Er ist Lehrer des Glaubens, soll also ein authentischer Lehrer, Zeuge des Glaubens sein. Und daraus ergibt sich, dass im Hirtendienst des Bischofs zunächst die Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums im Vordergrund steht. Und dann eben aufgrund seines Amtes das, was man die Hirtenliebe nennt, also das Amoris Officium, nicht das Amt der Hirtenliebe.
Bischof Thebatz von Elst hat in einer Stellungnahme gesagt, er versteht das Amt als Zeuge der Wahrheit. Für mich klingt das nach einem hohen Anspruch.
Das ist ein hoher Anspruch, aber der ergibt sich schon aus dem, was die entscheidenden Dokumente zum Bischofsamt, etwa in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, im Bischofsdekret Christus Dominus und auch in dem großen 300 Seiten langen Direktorium für den Hirtendienst des Bischofs geschrieben ist. Da ist ganz klar gesagt, dass eben die Bischöfe als Nachfolger der Apostel Lehrer des Glaubens sein sollen, Diener des Gottesdienstes und geistliche Führer. Und beim Auftrag, Lehrer des Glaubens zu sein, geht es natürlich darum, nicht irgendetwas zu lehren, sondern eben den authentischen Glauben zu lehren. Das heißt, die Wahrheit des Evangeliums und ihre Auslegung in der authentischen Überlieferung des Glaubens. Nicht?
Können Sie uns jetzt beschreiben, was sich daraus ergibt? Was kann man sagen? Welche Aufgaben folgen quasi qua Amt aus dem Bischofsamt?
Ja, zunächst einmal denke ich, dass er den Menschen Christus nahebringen muss. Er muss also ein Zeuge Christi vor den Menschen sein. Er muss zu den Menschen gehen, muss natürlich auch im Gespräch mit den Menschen sein. Aber er hat in diesem Gespräch auch eben die Wahrheit des Evangeliums zu verkünden und das natürlich in Verbindung auch mit einer entsprechenden Lebensform. Wenn Sie mich nach dem Profil des Bischofs auf dem Hintergrund der Diskussion von Limburg fragen, dann ist das eigentlich in den Dokumenten bis auch hinein in das kirchliche Gesetzbuch ganz klar geregelt, dass der Bischof als Zeuge Christi und der Wahrheit des Evangeliums ein bescheidenes Leben führen muss. Und im Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe ist sogar auch etwas ganz konkret gesagt zur Wohnung eines Bischofs. Die soll nämlich so eingerichtet sein, dass niemand sie als unzugänglich empfindet, dass sich niemand, der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, darin unwohl fühlt. Und ich glaube, das ist ein klares Kriterium. Und dann muss jeder Bischof wissen, wie er wohnt und wie er seine Wohnung ausstattet. Und wir wissen ja alle, dass im Fall Limburg nicht das ganze Bauensemble auf dem Limburger Berg das Problem war. Denn es werden ja in anderen Bistümern zig Millionen Euro mehr verbaut. Das wissen wir ja alle. Sondern es war wohl eher die persönliche Wohnung und dann auch die Intransparenz und auch zum Teil Kommunikationsunfähigkeit in dem Bistum, nicht?
Haben Sie den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten etwas ändert an dem Anspruch und dem Anforderungsprofil an einen Bischof, vielleicht auch durch Mediengegebenheiten?
Ja, natürlich. Ein Bischof übernimmt ja ein Amt, das sicherlich zu den schwierigsten in der katholischen Kirche gehört, nach dem Papstamt. Und er muss dieses Amt als Leiter einer Teilkirche ausüben, aber kann dieses Amt auch nur in der Einheit mit dem Haupt und den Gliedern des Bischofskollegiums ausüben und nicht unabhängig davon. Das heißt, es kann für einen Bischof und die Teilkirche, die er leitet, keine Sonderwege geben, was etwa die christliche Glaubenslehre, die Disziplin und auch die Morallehre der Kirche betrifft. Und das ist natürlich ein Spagat, weil in einer säkularen Gesellschaft, die zum Teil von anderen Wertmaßstäben geprägt ist, gehört natürlich schon ein ungeheures Maß an Mut dazu, auch die Wahrheit des Glaubens, gelegen oder ungelegen, auch zu verkündigen. Und hier, denke ich, geben die Dokumente aber auch deutliche Hinweise, dass eben im Dienst, im Hirtendienst des Bischofs einiges zusammenkommen muss. Also er muss nicht nur ein mutiges Zeugnis geben, er muss zugleich pastoral klug handeln. Oft wird gesagt, es müsse ein Dienst sein, der in demütiger Weisheit und in einer Paarung von Stärke und Klugheit ausgeübt wird. Und das ist sicherlich unter den heutigen Bedingungen in einer Gesellschaft, die ja nicht mehr durchgehend christlich geprägt ist, nicht mehr ganz so einfach.
Welche Rechte, Aufgaben und Pflichten hat eigentlich ein Bischof? Die Antworten dazu hat uns Professor Helmut Hoping, Dogmatiker von der Universität Freiburg, geliefert. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Gerade haben wir schon etwas gehört über das Anforderungsprofil, die Aufgabenrechte und Pflichten eines Bischofs. Die Kirche lebt aber nicht nur von den Bischöfen, sondern auch und gerade von den Laien. Daraus entwickeln sich immer wieder Konflikte und Streits. Wir fragen uns jetzt, wie kann das gelingen, Laien mehr in die Verantwortung einbeziehen? Gesprochen haben wir darüber mit zwei Laien, die ihre ganz eigenen Ideen dazu haben. Mit Manfred Lütz, der Kölner Psychotherapeut, sitzt im päpstlichen Laienrat. Und mit Stefan Vesper, dem Generalsekretär von Deutschlands größtem Laiengremium, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken.
Indem man die bestehenden Laiengremien würdigt und wertschätzt. Es gibt ja in der Pfarrei den Pfarrgemeinderat, in der Diözese gibt es den Diözesanrat, der die Laien vertritt. Und auf Bundesebene gibt es das Zentralkomitee der deutschen Katholiken.
Sagt Stefan Vesper, der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Die Gremien stärken also. Das könnte ein Weg sein, die gläubigen Laien noch besser einzubinden. Manfred Lütz, der Kölner Arzt und praktizierende Katholik, der in Rom im päpstlichen Laienrat mitarbeitet, sieht das ganz anders.
Dann, glaube ich, werden viele Menschen, die eine spirituelle Antwort suchen, eine geistliche Antwort suchen, letztlich resignieren und wir bleiben dann zurück mit einer Kirche, die aus Leuten besteht, die vor allem gerne in Gremien gehen. Und das sind nicht unbedingt die vitalsten Typen.
Er schlägt stattdessen eine größere Subsidiarität der Ämter vor. Er meint damit eine bessere Verteilung der Verantwortung in den Gemeinden. Der Pfarrer, so Lütz, dürfe sich nicht als Machthaber fühlen. Und auch hauptamtliche Pastoralreferenten dürften nicht allein den Kurs bestimmen. Zurzeit wäre es häufig so, dass die Laien
höchstens ausführende Organe sind oder eben in Gremien sitzen, wo sie nachher letztlich doch nichts bewirken.
Vesper dagegen.
Manche belächeln sie und sprechen abschätzig von Gremienkatholizismus.
Vesper warnt davor, die Arbeit der Gremien zu reduzieren, wirbt lieber für Respekt und Wertschätzung dieser Gremien gegenüber, denn nur so könnten Laien wirklich etwas bewirken. Vesper sieht sich darin auch von Papst Franziskus gestärkt.
Der Papst hat gesagt, keine Entscheidung ohne Beratung. Und er hat damit in eine Kurzformel gebracht, was wir für richtig halten. Alles, was in der Kirche von Bedeutung ist für das Leben der Kirche, sollte in einer guten Beratung erfolgen und entschieden werden, in die möglichst immer auch Laien einbezogen werden sollen.
Und abseits von Beratungen und Überlegungen, wie kann Mitarbeit auch außerhalb der Gremien gelingen? Dann, wenn es um Mitarbeit in der Gemeinde geht, auch hier kann der Papst helfen, da ist sich Manfred Lütz sicher.
Papst Franziskus spricht da dauernd drüber. Wir müssen auf die Menschen zugehen, die Fragen haben und Antworten darauf geben. Und das können wir Laien zum Teil viel besser als Priester und Bischöfe. Laien sind viel besser ausgebildet in vielen Bereichen und können sozusagen in der säkularen Welt das Christentum, den christlichen Glauben überzeugend, argumentativ und auch durch Taten vortragen.
In der Besinnung auf Papst Franziskus sind sich Vesper und Lütz also einig. Weniger Einigkeit herrscht dann aber bei der Frage, wenn es um konkrete Aufgaben und Dienste in der Gemeindeleitung und bei den Gottesdiensten geht. Lütz sieht das als nicht entscheidende Fragen.
Das finde ich auch immer ganz unsinnig, dass wir dauernd in der Kirche Debatten haben darüber, wer kann näher zum Altar, wer kann Kommunion austeilen und so weiter. Das ist für Leute außerhalb der Kirche völlig uninteressant. Die haben die Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Gibt es ein ewiges Leben? Gibt es das nicht?
Dagegen meint Stefan Vesper vom Zentralkomitee der Katholiken, bei immer größer werdenden Pfarreien müssten auch Gottesdienste von Laien geleitet werden.
Wo der Pfarrer jetzt nicht sein kann, dass andere dort die Gemeinde vor Ort halten und präsent halten, dass sie am Sonntag Wortgottesdienst feiern, auch mit Kommunionausteilung, sodass die Kirche vor Ort bleibt.
Was die Einbeziehung von Laien dann aber in wichtigen Leitungspositionen der Kirche angeht, da sind sich beide einig, Lütz und Vesper. In den Generalvikariaten und Verwaltungen können viel mehr Laien Verantwortung übernehmen und das auch in den ganz oberen Etagen.
Es sollten noch viel mehr Laien hier in Verantwortung genommen werden. Und Priester sollen noch viel mehr in die Seelsorge gehen und nicht an Stellen verbleiben, die eigentlich gar nicht an das priesterliche Amt gebunden sind.
Und dazu gehört noch etwas, das beide fordern. Mehr Verantwortung für die Frauen. 50% der Abteilungsleiter sollten von Frauen besetzt werden, meint Manfred Lütz. Er spricht in diesem Zusammenhang ganz bewusst auch von Macht für Frauen in der Kirche. Statt über das Priestertum für Frauen zu diskutieren, sollten sie lieber auf Chefsesseln in Abteilungen sitzen.
Frauen dürfen auch nicht nur Alibi-Positionen dann in so einem Generalvikariat haben, dass man immer eine Frau aus dem Kühlschrank holt, wenn die Öffentlichkeit über Frauenfragen diskutiert, sondern dass es da auch eine Frauenatmosphäre gibt sozusagen.
Verena Tröster mit der Debatte um die Frage, wie kann man Laien besser in Entscheidungen einbeziehen und besser auch in die Kirchenleitung integrieren. Die Herausforderungen in der Kirche werden immer größer. In welcher Form Priester und Führungskräfte Leitung trainieren können, das haben wir schon in dieser Sendung erfahren. Wir wollen jetzt aber noch einen Schritt weitergehen in Domradio das Thema und darüber sprechen, was zu tun ist, wenn es Konflikte gibt. Konflikte zwischen Gremien und hauptamtlichen Mitarbeitern der Kirche, Probleme aber auch zwischen einzelnen Personen in den Gemeinden oder im Bistum. Im Erzbistum Köln gibt es dafür eine Diözesanstelle für pastorale Begleitung und geleitet wird sie von Prälat Robert Kümpel und der erklärt im Domradio-Gespräch, wer alles Hilfe sucht in der Diözesanstelle pastorale Begleitung.
Wir haben sowohl die Priester, also auch die Laien im pastoralen Dienst, als auch inzwischen Kirchenmusiker, Lehrer in erzbischöflichen Schulen. Und es kommen immer wieder neue auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Generalvikariat hinzu, wo auch eben Dienstprobleme, Konflikte mit Vorgesetzten, Sachfragen, die geklärt werden müssen oder Strukturveränderungen etwa in Vereinen mit Gremien und dergleichen zur Sprache kommen, die nicht einfach einer so aus dem schlanken Hand dann aus der Situation heraus klären kann und möchte, sondern wo er sich Hilfe holt.
Und das hat sich in den letzten Jahren verändert, stellt Prälat Kümpel fest. Seit 1984 gibt es die pastorale Begleitung im Erzbistum Köln. Weil sich die Herausforderungen und Probleme ändern, ändern sich auch die Aufgaben für die Diözesanstelle.
Sie verändern sich sicherlich insofern, als aufgrund der Strukturveränderungen die Situation teilweise völlig anders wird. Also viele Mitarbeiter und Mitarbeiter werden zu viel größerer Selbstständigkeit herausgefordert, müssen mit den Gremien anders umgehen. Die wollen zum Teil auch mehr Mitsprache als früher, brauchen auch diese Freiheit, damit sie die Aufgaben wahrnehmen können, die also verstärkt auf sie zukommen. Ich glaube schon, dass die gesamte Landschaft in der Pastoral sich ja verändert und dadurch verändern sich auch die Fragen und die Probleme.
In der Arbeit, so erklärt Prälat Kümpel im Domradio-Gespräch, muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Konflikten.
Handelt sich zum Beispiel ein Konflikt, dann wird man also vielleicht eine Konfliktmoderation machen müssen, wo dann jemand hingeht und versucht, die Parteien erstmal auf einen Status zu bekommen, dass sie miteinander reden können. Und dass die wirklichen eigentlichen Fragen auf den Tisch kommen, nicht vordergründige Themen, die sich da vorgeschoben haben. Oder es geht um die Frage, was darf zum Beispiel ein Pfarrer von einem Gemeindereferenten erwarten? Wie weit geht dessen Verpflichtung, zum Beispiel in der Pfarrei präsent zu sein, ständig zur Verfügung zu stehen? Oder wo sind auch Grenzen und dergleichen?
Nicht selten wird in Konflikten in der Kirche von einem Klima der Angst gesprochen. Immer wieder wird insbesondere von Angestellten eine Angst gegenüber Vorgesetzten, auch Priestern oder Bischöfen, empfunden. Auch hier bietet die Diözesanstelle pastorale Begleitung Hilfe an. Es geht dabei vor allem um die Frage:
Wie kann ich mich in einer vernünftigen Weise dem gegenüber behaupten, ohne gegen ihn zu arbeiten oder als ungehörig dazustehen, aber andererseits auch meine Interessen wahrzunehmen? Natürlich muss man auch lernen, für seine Dinge einzustehen. Das ist immer ein gewisses Risiko. Man muss auch unter Umständen lernen, einem Bischof mal zu widersprechen und andere Aspekte aufzuzeigen, die er vielleicht in seiner Entscheidung bisher übersehen hat. Das ist alles erforderlich, ohne dass ich jetzt sagen muss, es muss ein Klima der Angst herrschen. Aber ich habe immer versucht, die Menschen auch zu ermutigen, ihre Kompetenz wahrzunehmen und auch ihre Sichtweise konstruktiv darzulegen.
Hilfe in Konflikten innerhalb der Kirche gibt es in der Diözesanstelle pastorale Begleitung und die wird geleitet von Prälat Robert Kümpel hier im Erzbistum Köln. Domradio, das Thema Limburg und seine Folgen. Als Papst Franziskus am 26. März den Rücktritt von Bischof Franz-Peter Theberts von Elst annahm, da waren 6 von 27 deutschen Bistümern ohne Bischof. Mittlerweile ist Pater Stefan Oster als Bischof von Passau ernannt. 5 Bischofsstühle sind aber immer noch unbesetzt, darunter die großen Erzbistümer Köln und Freiburg. Weitere werden in Kürze folgen, weil die Bischöfe von Aachen und Mainz bereits die Altersgrenze erreicht haben oder kurz davor stehen. Wir fragen uns jetzt, wo geht's hin mit der Kirche? Steht da vielleicht ein Generationswechsel an, auch bei den Bischöfen?
Die Erzbistümer Köln, Freiburg und Hamburg, dazu Limburg und schon seit 1,5 Jahren Erfurt. 5 Bischofsstühle sind gegenwärtig vakant. Eine spannende Zeit steht an für die Kirche in Deutschland, meint auch der Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur KNA, Ludwig Ringeifel.
Man muss sich nur vorstellen, dass eben im Moment ganz wichtige Bischofssitze zu besetzen sind. Also Köln ist sicher der wichtigste und Freiburg der zweitwichtigste. Hamburg ist fast der gesamte Norden. Also das ist wirklich eine Richtungsentscheidung, die da ansteht.
Er sieht einen Generationenwechsel auf Kirche und Bischofskonferenz zukommen. Die Bischöfe, die jetzt ernannt werden, Pater Stefan Oster für Passau als bestes Beispiel, kämen aus einer anderen Generation, aufgewachsen in anderen Zeiten.
Das sind Leute, die mit der modernen Pluralität aufgewachsen sind. Und das ist natürlich dann auch eine veränderte Art, an das Bischofsamt heranzugehen, die das mit sich bringt.
Spannend wird die Zeit auch deshalb, weil die Herausforderungen an das Bischofsamt gewachsen seien, so Ringeifel.
Der Bischof muss Erfahrung in Personalführung, muss Managementqualitäten mitbringen.
Der Kandidatenkreis ist nicht groß. Für die Erzbistümer Köln, Freiburg und Hamburg noch einmal kleiner, denn hier sind die Herausforderungen umso größer. Nicht zuletzt, weil Etats in zum Teil dreistelliger Millionenhöhe und Generalvikariate mit vielen 100 Mitarbeitern verwaltet werden müssen. Deshalb glaubt KNA-Chefredakteur Ringeifel, dass man gerade für Köln, Freiburg und Hamburg Kandidaten sucht.
die schon etwas mehr Erfahrung haben, also die entweder schon mal ein kleineres Bistum geleitet haben oder dass die wenigstens schon mal irgendwo Weihbischof oder Generalvikar gewesen sind.
Die Bistümer, deren Gebiet unter das alte preußische oder württembergische Konkordat fallen, haben das Sonderrecht, den Bischof im Domkapitel zu wählen. Überall sonst auf der Welt ernennt der Papst den jeweiligen Bischof. Die fünf gegenwärtig freien Bistümer genießen aber alle genau dieses Sonderrecht der Wahl. In den Domkapiteln wird man sich, so ist sich Experte Ringeifel sicher, viele Gedanken machen und genau abwägen. Die Konsequenz nach zwei Rücktritten von Bischöfen in den letzten 4 Jahren in Augsburg und Limburg.
Man wird jetzt sehr viel genauer auf die Personen schauen. Man wird schauen, gibt es da Probleme im seelischen Bereich? Gibt es da Probleme im Umgang mit Geld? Gibt es etwas, was dazu führen könnte, dass dieser Bischof sein Amt eben nicht unter Kontrolle kriegt, dass er es nicht gut ausüben kann?
Und auch wenn in Köln, Freiburg, Hamburg, Erfurt und in Limburg die Domkapitel das Wahlrecht haben, über allem steht natürlich auch die Person des neuen Papstes, Franziskus.
Er setzt einfach einen anderen Spirit, andere Grundkoordinaten in die Welt. Man weiß jetzt, es ist eine Epoche, wo es eben angesagt ist, näher an den Menschen dran zu sein, mehr auf die Außenstehenden zuzugehen.
Franziskus hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Wahl aus den römischen Dreierlisten, trotzdem wird er sie mehr als indirekt mitbestimmen. Da ist sich KNA-Chefredakteur Ludwig Ringeifel in Bezug auf die Domkapitel sicher.
Sie sind ja auch Kinder ihrer Zeit, die wissen, welcher Wind jetzt gerade in diesem Pontifikat weht und welcher Zeitgeist jetzt angesagt ist. Und das hat natürlich auf diese Bischofswahlen dann einen ganz entscheidenden Einfluss.
KNA-Chefredakteur Ludwig Ringeifel im Beitrag von Friederike Seeger über den anstehenden Generationswechsel bei den deutschen Bischöfen. Wir haben es gerade schon gehört, es deutet sich ein Umbruch in der Kirche an in Deutschland. Aber wie kann der aussehen? Wie wird es weitergehen mit der Kirche? Einen Lösungsansatz versuchen wir jetzt noch im Domradio-Thema zusammenzustellen, nachdem wir schon so einiges gehört haben zu Limburg und seinen Folgen in dieser Sendung. Und dazu ist jetzt der Kollege Jan-Henrik Steens aus der Theologischen Redaktion ins Studio gekommen. Grüß dich.
Hallo, Matthias.
Die Vertrauenskrise ist groß nach Limburg in der Kirche, in Deutschland. Wie denkst du, wie wird man dieses Problem wieder in den Griff bekommen?
Ja, ich denke, also Vertrauen ist eine der Grundlagen überhaupt, um missionarisch in der Welt tätig zu sein und sowohl innerhalb der Kirche als auch außerhalb. Das heißt also, sowohl die Gläubigen müssen wieder Vertrauen zu ihrer Institution haben, um sich also auch als Teil dieser Institution zu verstehen. Und für Außenstehende muss eine Vertrauensbasis vorhanden sein, damit wir als Kirche natürlich auch unseren Auftrag glaubwürdig erfüllen können. Und hier ist eines der Zauberworte sicherlich Transparenz, gerade wenn es um Finanzen geht. Aber auch das Voranstellen unserer positiven Botschaft gehört dazu, die ja nicht selten in der Berichterstattung hinter innerkirchlichen Streitigkeiten zurückfällt. Und ganz ist noch nicht alles verloren, würde ich mal so sagen, denn der Beruf des Pfarrers zum Beispiel genießt ja immer noch mehr Vertrauen als beispielsweise der des Politikers oder des Journalisten. Wir müssen halt nur was draus machen.
Vielen ist der 13. März im letzten Jahr ganz besonders im Gedächtnis. Papst Franziskus wurde zum Papst gewählt. Seit seiner Wahl gibt es eine Begeisterung auf der ganzen Welt für ihn und seine Amtsführung. Das ist auch hier in Deutschland so. Auf unsere Bischöfe hat man manchmal den Eindruck, hier in Deutschland färbt das allerdings nicht so ganz ab. Könnten die Bischöfe da noch was lernen vom Papst?
Ich glaube schon, dass manchem Bischof die Zuwendung zu den Menschen, so wie Franziskus sie auch pflegt, mal ganz gut täte. Und manche Bischöfe folgen ja auch schon seinem Beispiel in vielen Dingen. Aber wir haben auch hier in Deutschland auch ein recht einseitiges Bild von Franziskus, das von bestimmten Interessen gesteuert ist. Dass dieser Papst zum Beispiel in seinem bislang 13-monatigen Pontifikat mehr vom Teufel gesprochen hat als Benedikt in seinen knapp 8 Jahren. Oder dass er immer wieder ermutigt, Beichten zu gehen, das entgeht offensichtlich vielen Berichterstattern hier in Deutschland. Und stellen wir uns auch mal vor, ein deutscher Bischof würde das Wort Entweltlichung in den Mund nehmen, von lauen Christen sprechen oder Gender gar als dämonisch bezeichnen, dann wäre hier vermutlich der Teufel los. Also eine Blindkopie von Papst Franziskus, nicht aber durchaus seinem Beispiel im Großen und Ganzen folgen und natürlich die deutschen Verhältnisse berücksichtigen.
In dieser Sendung heute Morgen haben wir schon viel angesprochen, die Veränderung von Gemeindestrukturen, die neue Generation von Bischöfen eben, ein neues Miteinander auch von Klerikern und Laien. Sind das alles Anzeichen, dass es einen neuen Aufbruch gibt in der Kirche?
Also eines ist klar, es ändert sich einiges in unserer Kirche im Augenblick. Die Generation Konzil tritt langsam ab und diejenigen, die jetzt kommen, können die Fragen der Gegenwart verstärkt in den Diskurs bringen. Das führt allerdings auch mal zu Reibereien, das merken wir hinsichtlich auch einiger Diskussionen. Und ob es da zu einem wirklichen Aufbruch kommt, das hängt natürlich von uns ab. Denn unser Auftrag ist ja nicht in erster Linie, dass wir nur einen Vertrauensvorschuss in der Gesellschaft haben, uns alle, ich sag mal, ganz Töfte finden und von unseren sozialen und karitativen Engagement profitieren. Das sind alles sicherlich positive Nebeneffekte, die es einer Verkündigung durch uns leichter macht. Papst Franziskus hat kurz nach seiner Wahl davor gewarnt, Gott zu vergessen und die Kirche zu einer mitfühlenden NGO zu machen. Das heißt ganz konkret, wir müssen von einer verwalteten und konferierenden Kirche wieder zu einer missionarischen und evangelisierenden Kirche werden. Ein Diözesanbischof, der hat mir mal gesagt, dass er vor lauter Terminen in Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz und anderen Verwaltungsorganen kaum dazu komme, Pastoralbesuche in seinem Bistum zu machen. Also hier der Appell runter von unseren Sesseln und raus aus den Konferenzzimmern. Und da müssen wir auch nicht mal bis an die Ränder der Gesellschaft gehen, denn hier in Deutschland leben zum Beispiel 90% der getauften Katholiken nicht aktiv am Leben der Kirche teil. Und da muss man sich natürlich fragen, woher das kommt, dass sich Menschen zwar mit ihrer Kirche identifizieren, sie finanziell mit unterstützen, aber nicht zu den Kernveranstaltungen, nämlich zu den Gottesdiensten gehen. Also Aufbruch ist keine Sache, die allein von den Bischöfen und Entscheidungsträgern abhängt, sondern da sind wir alle gefragt.
Und dann kann es wirklich zu einem Aufbruch kommen. Wie geht's weiter mit der Kirche in Deutschland? Diese Frage haben wir zum Schluss der heutigen Themensendung diskutiert. Dazu war Jan-Henrik Stehens aus der Theologischen Redaktion bei mir im Studio. Vielen Dank,
bitte.
Jan-Henrik. Und das war dann auch die Sendung Domradio, das Thema Limburg und seine Folgen, die Bischöfe, das Geld und die Zukunft. Wenn Sie noch einmal nachhören wollen, was wir heute alles so besprochen haben, dann geht das ganz einfach bei uns im Internet auf www.domradio.de. Dann gibt es da auch den passenden Podcast zur Sendung. Am kommenden Mittwoch dreht sich hier alles in Domradio, das Thema ab 10 Uhr um die Heiligsprechung von Papst Johannes dem 23. und Johannes Paul dem 2. Sie erfahren dann von meinem Kollegen Martin Korden alles Wissenswerte zur Heiligsprechung am 27. April. Für jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch angenehme Kar- und Ostertage. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.